erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensig. Ja, manchmal wühle ich mich dann auch durch perfekt weich gezeichnete Instagram-Feeds und frage mich, ob wir echtes Reisen eigentlich komplett verlernt haben. Alles sieht ja gleich aus, alles ist durchoptimiert und dann landet plötzlich das Buch Lasterleben von Anja Kocherscheid auf meinem Tisch. Eine Kollegin, die ich von früher kenne mit ihrer Tourismus-PR-Agentur, aber die das PR-Hamsterrad radikal gegen ein 9 Tonnen altes blaues THW-Blech eingetauscht hat. Und zusammen mit der ganzen Familie sollte es auf Roadtrip gehen über die gesamte Panamericana. Die Erlebnisse und Erkenntnisse hat sie nun zwischen zwei Buchdeckel gepresst. Als Reisejournalist triggert mich das natürlich sofort. Erster Reflex, ja, wo ist hier eigentlich der Nutzwert für den Zuhörer? Das kann man ja weder nachmachen noch pauschal buchen. Aber da liegt ja nun genau der Punkt. Das Buch atmet den Staub der Straße. Es ist ungemütlich, ungefiltert und meilenweit weg von den üblichen Katalogbeschreibungen. Für die neue Was mit Reisen Podcast-Folge habe ich mir das Buch nun genauer angeschaut. Wir sprechen über den harten Kontrast zwischen dem Wunsch nach absoluter Freiheit und der verdammt realen elterlichen Verantwortung, die auf so einem Trip mitfährt. Und wir schauen nach Guatemala, wo die Fahrt am Atitlansee im kompletten Stillstand endet. Und genau deshalb funktionierte ein wirklich spannendes Roadmovie für das Kopfkino.
Zwischen den Zeilen Reisen auf dem Papier. Unser Buchtipp.
Stell dir mal Folgendes vor. Du stehst vor einem riesigen, schweren, königsblauen Mercedes-Kurzhauber-LKW.
Oh wow, okay.
Ja, und sein Name ist, und das ist jetzt kein Witz, Herr Tortur.
Sehr passend.
Und in diesem polternden Ungetüm sitzt eine vierköpfige Familie aus Hamburg, die gerade den ziemlich radikalen Entschluss gefasst hat, ihr komplettes, total durchgeplantes und extrem bequemes Leben hinter sich zu lassen. Der Masterplan, den gibt es eigentlich gar nicht, nur eine sehr grobe Himmelsrichtung, nämlich von Alaska bis nach Feuerland.
Was, ja, also wenn man auch nur eine einzige Sekunde darüber nachdenkt, nach einer absoluten logistischen und vor allem nervlichen Zerreißprobe klingt. Ich meine, wir reden hier von was? 12 Quadratmetern?
Genau, 12 Quadratmeter.
12 Quadratmeter für 4 Menschen. Kein festes Ziel, keine Sicherheiten, einfach nur extrem viel Zeit auf extrem engem Raum.
Richtig. Und genau das ist heute unsere Mission in diesem Deep Dive. Wir haben ihr einen Stapel ziemlich faszinierender Quellen liegen. Allen voran Auszüge aus dem Reportageroman Lasterleben von Anja Kocherscheid. Wir wollen heute gemeinsam mit dir herausfinden, ob diese Reise eigentlich nur eine völlig naive, splenige Aussteigeridee einer total überarbeiteten Familie ist, die quasi vor dem Burnout flieht. Oder, und das finde ich ja den viel spannenderen Gedanken, ob wir hier vielleicht einen echten Blueprint vor uns haben. Also eine Anleitung, wie Reisen wieder zu einer echten Herausforderung werden kann. Zu so einer lebensverändernden Erfahrung, die den eigenen Horizont radikal erweitert. Ich muss echt sagen, ich begleite diese emotionale Reise der Autorin total gern, weil ich diesen tiefen Drang nach Freiheit, dieses Verlangen, einfach mal aus dem System auszubrechen, wirklich wahnsinnig gut nachvollziehen kann.
Verstehe ich. Und ich werde da direkt mal so ein bisschen den analytischen Gegenpol einnehmen.
Sehr gerne.
Verstehe mich nicht falsch. Die Romantik von so einem Aufbruch hat natürlich ihren Reiz. Aber ich werde das Ganze definitiv deutlich kritischer betrachten. Vor allem, weil kleine Kinder mit auf diesen echt unberechenbaren Trip genommen werden. Da stellt sich für mich einfach ganz massiv die Frage nach der elterlichen Verantwortung.
Absolut. Das ist ein riesiges Thema.
Aber gut, lass uns am besten ganz vorne anfangen. Wenn wir verstehen wollen, warum jemand so einen extremen Schnitt macht, müssen wir uns ja mal das Leben davor ansehen. Ich frage mich da immer, warum lässt man eine total erfolgreiche PR-Agentur, ein gesichertes Einkommen und ein scheinbar perfektes Familienleben im schönen Hamburg einfach so hinter sich?
Ja, das ist die große Frage. Und die Antwort ist, weil dieses Leben eben eigentlich nur noch auf dem Papier wirklich funktionierte. Anja und ihr Mann Oliver lebten komplett am Limit. Du musst dir das vorstellen wie ein Tetris-Spiel, bei dem die Blöcke einfach viel zu schnell runterfahren.
Schönes Bild, ja.
Da sind zwei kleine Kinder, Vincent und Marlene, dann zwei wahnsinnig anspruchsvolle Karrieren und dann noch quasi als so eine Art Statussymbol der Erholung dieses Reetdach-Wochenendhaus auf dem Land.
Was ja eigentlich entspannen soll.
Genau. Aber das musste halt ständig repariert und gepflegt werden. Sie haben also im Grunde nur noch funktioniert. Anja zieht in dem Buch da einen echt treffenden Vergleich. Sie spricht von den grauen Herren aus Michael Endes Buch Momo. Weißt du, diese Wesen, die den Menschen unter so einem Deckmantel der Zeitersparnis und ständigen Optimierung die eigentliche Lebenszeit klauen?
Das ist ein richtig starkes Bild. Und wenn man sich mal die Psychologie von High-Performern in unserer heutigen Gesellschaft ansieht, ist das auch ein ganz klassisches Muster. Man versucht dann einfach, das Privatleben genauso effizient durchzumanagen wie so ein Businessprojekt.
Exakt. Alles wird getaktet. Und der Moment, an dem dieses ganze System dann endlich kollabiert, der ist eigentlich fast schon komisch unglamourös.
Okay.
Ja, sie machen Urlaub in Andalusien und es regnet einfach in Strömen. Sie stehen völlig durchnässt, frierend und voller Schlamm vor so einer alten, ungeheizten Schäferhütte. Und genau da, in diesem wirklich denkbar ungemütlichsten Moment, in dem die ganze Urlaubsoptimierung völlig gescheitert ist, da reift plötzlich der Entschluss, wir müssen hier raus.
Mhm. Aber genau an diesem Punkt muss ich direkt mal einhaken.
Klar, schieß los.
Denn was genau ist denn bitte Ihre Lösung für diesen ganzen Stress? Sie stürzen sich ja quasi kopfüber in das nächste krasse Extremprojekt. Anstatt ihr Leben wirklich mal zu entschleunigen, also vielleicht einfach mal dieses Wochenendhaus zu verkaufen, die Arbeitsstunden ein bisschen zu reduzieren oder einfach mal tief durchzuatmen, kaufen Sie einen 9-Tonnen-LKW, einen riesigen Truck, für den Sie zu dem Zeitpunkt nicht mal den passenden Führerschein haben.
Ja, das klingt verrückt, das stimmt.
Und Sie nehmen die Kinder aus dem Schulsystem, um dieses sogenannte Roadschooling zu betreiben. Das wirkt auf mich, ganz ehrlich, nicht wie eine Befreiung. Das wirkt eher so, als würden sie ihren enormen Leistungsdruck, dieses wir müssen unbedingt ein episches Projekt stemmen, einfach nur mit auf die Panamerikaner nehmen.
Da ist definitiv was dran, das kann man so sehen. Aber um zu verstehen, warum das eben kein bloßes Projektmanagement für die beiden war, müssen wir kurz in Anjas Vergangenheit schauen. Sie hat nämlich eine ostdeutsche Sozialisierung hinter sich.
Ah, okay.
Ja, als DDR-Flüchtlingskind hat sie ganz früh gelernt, dass man immer eine Rolle spielen muss. Dass man Geheimnisse wahren muss, um bloß ins System zu passen. Ihre erste wirkliche, rohe Befreiung erlebte sie dann als Jugendliche bei einem Schüleraustausch in Kanada.
Mhm.
Dort fiel all dieser gesellschaftliche Druck plötzlich ab. Dieses tiefe Verlangen, endlich wieder völlig authentisch zu sein, echte, ungeschminkte Zeit als Familie zu verbringen, ohne diesen ständigen Blick darauf, was die Nachbarn in Hamburg wohl denken könnten, das war eine Sehnsucht, die wirklich jahrzehntelang unter der Oberfläche gebrodelt hat. Das andalusische Unwetter war da einfach nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Okay, also ich gebe dir recht, dass dieser Wunsch nach Authentizität extrem tief verwurzelt und sehr menschlich ist. Das kann ich nachvollziehen. Und die Theorie klingt natürlich auch wunderbar. Aber zwischen dieser total romantischen Idee der absoluten Freiheit und der harten Realität auf der Straße liegen einfach Welten.
Oh ja.
Und genau da setzt halt auch meine Kritik an. Sie starten ihre Reise ja mit einer fünfwöchigen Frachtschiffüberfahrt, der sogenannten Titanic-Route.
5 Wochen kalter Entzug vom Smartphone.
Genau. Das ist sicher ein extrem harter, aber vielleicht heilsamer Reset für das Gehirn.
Aber dann betreten sie in Kanada und den USA ja wieder festen Boden und da schlägt die raue Wirklichkeit dann extrem schnell und extrem hart zu.
Das kannst du laut sagen, das Anfängerpech lässt da echt direkt grüßen.
Sie bleiben mit ihrem schweren Truck gleich mal knöcheltief im Schlamm der kanadischen Prärie stecken.
Klassiker.
Ja. Die schweren Sandbleche klemmen, sie werden von wirklich brutalen Mückenschwärmen attackiert. Aber das ist alles noch gar nichts gegen das, was im Glacier National Park passiert.
Oh.
Du liest diese Szene und dir bleibt wirklich kurz der Atem stehen. Sie rasten da ganz friedlich an einem See. Plötzlich bricht aus dem Nichts eine Grizzlybärenmutter samt Jungem aus dem Unterholz und kommt direkt auf die Familie zu.
Das ist der Albtraum.
Absolut. Jeder, der mal in Nordamerika war, weiß, dass eine Bärenmutter mit Jungtier ist das absolute Worst-Case-Szenario.
Lebensgefährlich.
Anja reagiert total instinktiv. Sie gerät in pure Panik und versucht einfach nur hastig, die Kinder in Sicherheit zu bringen. Und Oliver?
Lass mich raten.
Oliver zückt seelenruhig seine Kamera, weil er da das perfekte Foto wittert.
Wow, und da hört bei mir echt jedes Verständnis auf. Wirklich. Das ist der Moment, an dem aus einem Abenteuer einfach nur noch fahrlässiger Leichtsinn wird.
Ja.
Lass uns das mal ganz kurz psychologisch betrachten. Denn das sagt meiner Meinung nach extrem viel über uns als moderne Gesellschaft aus. Wir sind es einfach so sehr gewohnt, ständig durch Bildschirme geschützt zu sein, dass wir völlig verlernt haben, echte, existenzielle Bedrohungen auch als solche zu erkennen.
Das ist ein super spannender Punkt.
Oder? Olivers Griff zur Kamera ist im Grunde wie so ein psychologischer Schutzschild. Er versucht, eine akut lebensbedrohliche Situation in bloßen Content zu verwandeln, anstatt seine Familie zu schützen.
Mhm.
Und wenn du uns jetzt gerade zuhörst, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder so, frag dich mal, wie oft zücken wir das Handy, anstatt den Moment, ob er nun wunderschön oder gefährlich ist, wirklich zu durchleben? Aber hier geht es nun mal um Bären. Darf man kleine Kinder, die sich überhaupt nicht wehren können, solchen unberechenbaren Gefahren aussetzen, fernab jeglicher Zivilisation oder medizinischer Hilfe?
Weißt du, als ich diese Passage im Buch gelesen habe, musste ich es wirklich kurz zur Seite legen.
Verständlich.
Ich dachte mir echt genau das Gleiche, so nach dem Motto, habt ihr völlig den Verstand verloren? Als Mutter zieht sich da bei mir wirklich alles zusammen. Olivers Reaktion ist einfach kaum zu rechtfertigen.
Eben.
Aber, und das ist ein wirklich großes Aber, das wir hier nicht ignorieren dürfen.
Okay, ich höre.
Wenn wir uns mal von diesem einen extremen Schockmoment lösen und auf die langfristige Entwicklung der Kinder schauen, passiert da auf der Reise etwas absolut Unglaubliches.
Inwiefern?
Naja, Vincent, der Sohn, galt vorher im ach so perfekten Hamburg als ungeschicktes Sorgenkind. Er stolperte gefühlt über jeden Stein, wurde ständig von Ergotherapie zu Ergotherapie geschleppt. In diesem extrem gepolsterten Hamburger Umfeld war er quasi defizitär.
Mhm.
Und auf dieser Reise, plötzlich klettert dieser Junge völlig selbstbewusst auf Palmstämme und stürzt sich lachend in die wilde Brandung.
Ja, weil sich der Rahmen einfach komplett verschoben hat.
Wie meinst du das?
Naja, in Hamburg wurde er ständig an diesen starren Schulnormen gemessen, aber auf der Reise wird er an der puren physischen Realität gemessen. Das ist ein riesiger Unterschied.
Ganz genau. Ich stelle mir das echt so vor. Das deutsche Schulsystem ist manchmal wie so ein wunderschönes, extrem sicheres Zoogehege. Die Kinder werden beschützt, sie kriegen ihr Futter immer pünktlich.
Schöner Vergleich.
Aber sie lernen eben oft nicht, draußen in der echten Welt zu überleben. Auf der Reise werden sie dann plötzlich in die Wildnis entlassen. Sie müssen ihre ganz eigenen psychologischen Abwehrkräfte aufbauen. Das sieht man auch bei der Tochter, Marlene. Sie entwickelt eine super faszinierende Strategie, um all dieses Chaos um sie herum zu verarbeiten.
Was macht sie?
Sie erzählt ihrer Mutter von einer Bibliothek im Kopf, in der lauter kleine Männchen herumlaufen und die ganzen verrückten Erlebnisse in so kleine Fächer einsortieren. Diese Kinder wachsen da extrem über sich hinaus. Sie entwickeln eine Resilienz, die ihnen einfach kein einziges beschütztes Klassenzimmer der Welt hätte beibringen können.
Okay, also ich muss wirklich zugeben, dieser Aspekt der Geschichte nötigt mir großen Respekt ab.
Ja, oder?
Die Anpassungsfähigkeit des menschlichen Gehirns, gerade bei kleinen Kindern, ist einfach enorm, wenn man ihm diese ständigen künstlichen Stützräder mal wegnimmt. Und dass die Eltern dieses ständige Chaos, diese absolute Ungewissheit überhaupt aushalten, das erfordert definitiv Mut.
Auf jeden Fall.
Aber wenn wir ehrlich sind, Kanada und die USA, das war ja eigentlich noch die absolute Komfortzone. Das war quasi nur die Generalprobe. Der eigentliche Härtetest, der Moment, an dem die Zivilisation wirklich abfällt, der kommt doch erst beim Grenzübertritt nach Mexiko.
Oh ja, da hast du vollkommen recht. Und die physische Gefahr durch die Natur in Kanada ist eben die eine Sache. Aber was passiert eigentlich, wenn die Gefahr nicht von einem wilden Tier ausgeht, sondern von der völligen Unberechenbarkeit anderer Menschen?
Oh, das ist ein ganz anderes Level.
Schon vor der Grenze wurden sie permanent von allen Seiten gefragt, ob sie völlig verrückt seien. Mit Kindern nach Mexiko, die Kartelle, die ständige Kriminalität.
Was ja auch nicht völlig unbegründet ist.
Natürlich nicht. Und dann sind sie kaum über der Grenze in Tijuana und geraten mitten auf einer vierspurigen Autobahn in eine völlig unübersichtliche Straßensperre.
Mitten im Verkehr.
Genau, nichts geht mehr. Und aus dem absoluten Nichts springt plötzlich ein wildfremder, extrem schwitzender Mexikaner auf das Trittbrett ihres LKW, reißt einfach die Tür auf und quetscht sich auf den Vordersitz zwischen Anja und Oliver.
Wahnsinn, einfach so ins Auto.
Einfach so. Er kommandiert sie auf Spanisch, dirigiert diesen riesigen Truck direkt über den Mittelstreifen durch die Blockade und am Ende verlangt er $20 angeblich für die korrupten Federales, also die Polizei.
Und jetzt kommt doch der eigentliche Clou an dieser ganzen Situation. Sie haben gar keine $20 mehr.
Genau. Anja bricht sofort der kalte Schweiß aus. Sie haben noch exakt 3 lächerliche Dollar in bar dabei.
Oh mein Gott.
Stell dir das mal vor, du hast diesen wildfremden, schwitzenden Typen im Auto, eine korrupte Polizeiblockade direkt vor dir und deine kleinen Kinder sitzen hinten im Truck. Wenn du dich in genau so einem Moment befindest, bricht dein gesamtes westliche Kontrollmindset einfach in sich zusammen.
Weil man es nicht mehr steuern kann.
Genau, du kannst diese Situation nicht einfach wegoptimieren, du kannst auch niemanden anrufen. Du musst in dem Moment diese absolute Ohnmacht aushalten. Sie geben ihm dann zitternd diese $3 und absurderweise, es reicht.
Krass.
Der Mann verschwindet, die Sperre öffnet sich einfach.
Wahnsinn. Lass uns mal kurz analysieren, warum genau diese Szene so extrem zentral für das gesamte Buch ist.
Gerne.
Das ist nämlich der ultimative Moment der Kapitulation. Wir hier im Westen betrachten Zeit und Kontrolle immer als Währung. Wir sparen Zeit, wir investieren Zeit, wir planen unser ganzes Leben in bunten Excel-Tabellen durch.
Stimmt.
Aber in Mexiko, da existiert dieses Konzept in der Form oft gar nicht. Dort herrscht das Prinzip des Ahorita.
Ahorita.
Wörtlich übersetzt heißt das zwar jetzt gleich, aber in der Praxis ist das ein extrem dehnbarer Zeitbegriff. Ahorita bedeutet eigentlich, es passiert, wann es eben passiert. Es zwingt dich geradezu, das Hier und Jetzt einfach zu akzeptieren, weil deine ganzen schönen Pläne ohnehin sofort Makulatur sind.
Und das ist genau der Punkt, an dem aus einem netten Urlaub echtes Reisen wird. Wenn dein Plan komplett scheitert und du plötzlich merkst, hey, die Welt geht trotzdem nicht unter.
Genau.
Wer uns jetzt zuhört und tief im normalen Büroalltag steckt, der kennt ja vielleicht diese absolute Panik, wenn der Zug nur 5 Minuten Verspätung hat oder ein einziges Meeting platzt. Wir definieren unseren eigenen Wert extrem über diese ständige Kontrolle.
Absolut.
Die Familie musste auf die wirklich harte Tour lernen, Kontrolle ist eine reine Illusion. Und als sie diese Illusion in Tijuana dann endlich loslassen, ändert sich die gesamte Energie ihrer Reise.
Was dann ja glücklicherweise auch wunderschöne, völlig ungeplante Begegnungen ermöglicht. Wenn du mal aufhörst, strikt nach Reiseführer zu fahren, triffst du plötzlich Leute, die gar nicht auf deiner Liste standen.
Ja, wie zum Beispiel in Baja California. Da treffen sie auf Esther und Victor, das sind 2 Schweizer Aussteiger. Die beiden haben ihr komplettes Leben dem Schutz von Meeresschildkröten verschrieben. Sie sammeln da nachts die Eier am Strand ein, um sie vor streunenden Hunden und Wilderern zu schützen.
Mhm.
Und eines Nachts dürfen Vincent und Marlene tatsächlich dabei helfen, frisch geschlüpfte Schildkrötenbabys ins Meer zu entlassen. Das musst du dir mal bildlich vorstellen.
Bestimmt ein tolles Erlebnis für die Kinder.
Unglaublich. Normalerweise überleben von einem ganzen Nest vielleicht 20 Tiere diesen extrem gefährlichen Weg ins Wasser. Durch die Hilfe der Familie und der beiden Schweizer schaffen es in dieser einen Nacht 200 kleine Schildkröten sicher in die Wellen des Pazifiks.
Wow. Und genau da haben wir auch das perfekte Gegenargument zu meiner anfänglichen Kritik an diesem ganzen Roadschooling.
Findest du?
Ja, Ben, was ist das, die ultimative Form der Wissensvermittlung? Diese Kinder lernen globale ökologische Verantwortung eben nicht in einem sterilen Biologiebuch, das sie am nächsten Tag für irgendeinen Test stur auswendig lernen müssen.
Richtig.
Sie begreifen den Kreislauf des Lebens hier wirklich buchstäblich mit ihren eigenen Händen. Sie spüren den kalten Sand, sie sehen das zerbrechliche Leben, das sie da gerade retten. Diese tiefe, emotionale Verbindung zur Natur, die brennt sich doch für immer in ihre kleinen Gehirne ein. Das formt den Charakter so viel mehr als 1000 kopierte Arbeitsblätter.
Absolut. Besser hätte ich das nicht sagen können. Die Reise durch Mexiko, dieses ständige sich treiben lassen, das scheint in dem Moment fast wie so ein paradiesischer Zustand zu werden. Doch dann passiert etwas, womit wirklich niemand auf der ganzen Welt gerechnet hat. Es ist Frühjahr 2020. Die globale Corona-Pandemie bricht plötzlich aus.
Oh ja, der große Cut.
Die Grenzen machen von heute auf morgen dicht. Die äußere Reise der Familie findet ein extrem jähes, brutales Ende. Sie stranden in Guatemala, direkt an den Ufern des wunderschönen Atitlansees. Eigentlich ein magischer, toller Ort, aber plötzlich wird das zu einem goldenen Käfig, ein monatelanger harter Lockdown.
Mhm.
Und hier stoppt der LKW. Herr Turtur steht still. Und genau hier, in diesem erzwungenen Stillstand, beginnt die eigentliche, die intensivste und auch schmerzhafteste innere Reise der Familie.
Ist ja logisch, weil man im Stillstand einfach nicht mehr vor sich selbst weglaufen kann.
Genau das ist es. Auf 12 Quadratmetern, ständig umgeben von anderen gestrandeten und natürlich zunehmend nervösen Reisenden, kochen all diese ungelösten Beziehungsprobleme und ganz tiefen Traumata wieder hoch. Dinge, vor denen Anja und Oliver ja vielleicht insgeheim auch aus Hamburg geflohen waren.
Klar, die nimmt man ja mit.
Und dann kommt ein Kapitel im Buch, das mich beim Lesen wirklich komplett sprachlos gemacht hat.
Erzähl.
Anja und Oliver nehmen an einer indigene Ayahuasca-Zeremonie teil. Mitten im guatemaltekischen Dschungel, geleitet von Zack, das ist ein ehemaliger Börsenmakler aus New York, und Jess, einer Ex-Juristin.
Moment. Stopp mal.
Ich weiß, was du jetzt sagen willst.
Da schrillen bei mir wieder absolut alle Alarmglocken. Das ist für mich wirklich der heikelste Punkt der gesamten Geschichte.
Ja, es ist extrem kontrovers.
Wir reden hier von extrem starken, bewusstseinsverändernden Halluzinogenen. Eltern, die irgendwo im Dschungel von Zentralamerika während einer globalen lebensbedrohlichen Pandemie solche Substanzen konsumieren, während ihrer kleinen Kinder wahrscheinlich nur ein paar Meter weiter schlafen. Das Risiko, dabei einen Horrortrip zu erleben, die völlige Kontrolle zu verlieren oder ernsthafte psychische Schäden davon zu tragen, das ist doch immens. Wie kann man so etwas bitte rechtfertigen?
Glaub mir, ich war am Anfang wirklich ganz genauso skeptisch wie du. Mein allererster Gedanke war auch, wow, das ist hochgradig unverantwortlich. Aber lass uns mal ganz genau anschauen, wie und vor allem warum diese Zeremonie da abgelaufen ist.
Da bin ich gespannt.
Das war nämlich keine wilde Drogenparty am Lagerfeuer, um irgendwie der Realität zu entfliehen. Die Kinder schliefen wirklich sehr sicher und wurden auch gut betreut in der Nähe. Und die Zeremonie selbst war ein extrem tief spiritueller, fast schon klinisch-therapeutischer Prozess.
Okay.
Anja beschreibt diese Erfahrung im Buch sehr differenziert in zwei Phasen. Den ersten Abend nennt sie den Chirurg. Und glaub mir, das war kein schöner, bunter Trip. Das Ayahuasca hat wohl gnadenlos alte, völlig verdrängte Wunden aufgeschnitten. Es riss ihr quasi ihr gesamtes Ego weg. Es war extrem dunkel, schmerzhaft, eine absolute emotionale Entblößung vor sich selbst und eben auch vor ihrem Mann.
Was aus neurobiologischer Sicht ja ein krasser Reset ist. Also das Abschalten des sogenannten Default Mode Networks im Gehirn, das sonst unser alltägliches Ego und unsere Abwehrmechanismen aufrechterhält.
Genau, das beschreibt sie ja. Und nachdem dieser Chirurg die Wunden alle offengelegt hatte, kam dann die zweite Nacht. Die nennt sie im Buch die Hebamme. Und diese Phase half ihnen dabei, etwas ganz Neues, Gesundes zu gebären. In diesen extremen Nächten der absoluten Kontrolllosigkeit, in denen sie ihre intimsten, dunkelsten Ängste miteinander teilen mussten, fanden Anja und Oliver etwas wieder, das sie in Hamburg wohl völlig verloren hatten. Ein bedingungsloses Urvertrauen zueinander. Sie mussten sich ihren tiefsten Dämon stellen, weil dieses ständige Weiterfahren als Fluchtmechanismus ja wegen Corona nicht mehr funktionierte.
Also ich stehe dem Konsum solcher Substanzen, und das betone ich nochmal, besonders in der Rolle als Elternteil, weiterhin enorm kritisch gegenüber.
Das ist auch völlig in Ordnung.
Aber ich muss ehrlicherweise anerkennen, die Art und Weise, wie diese radikale emotionale Ehrlichkeit in dem Buch reflektiert wird, die ist wirklich bemerkenswert.
Finde ich auch.
Sie versuchen hier ja gar nicht erst, es als so einen hippen spirituellen Tourismus zu verkaufen, nach dem Motto, wir haben uns mal gefunden. Es wird als richtig harte psychologische Arbeit beschrieben. Und dass sie diesen Mut zur Verletzlichkeit überhaupt aufgebracht haben, davor ziehe ich dann doch meinen Hut. Das zeigt mir, dass echtes Reisen am Ende eben doch eine gnadenlose Konfrontation mit dem eigenen Ich ist, sobald die ganzen äußeren Reize wegfallen.
Ganz genau. Und diese innere Klarheit brauchten die beiden dann auch ganz dringend, denn die äußere Reise ging ja leider nicht weiter. Die Grenzen blieben wegen Corona einfach auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Was für eine Enttäuschung.
Ja, schweren Herzens mussten sie ihr riesiges Abenteuer dann abbrechen und völlig ungeplant nach Hamburg zurückkehren. Der LKW, Herr Tutur, wurde verschifft.
Wieder zurück ins Hamsterrad.
Naja, und jetzt, wo sie quasi wieder im alten System sind, kommt für mich wirklich die größte Pointe der ganzen Geschichte. Weißt du, was Anja heute macht?
Lass mich raten. Sie sitzt höchstwahrscheinlich nicht mehr in ihrer schicken PR-Agentur.
Nein, sie arbeitet heute als Lehrerin.
Echt jetzt?
Ja. Ausgerechnet sie, die das deutsche Schulsystem wegen seiner Enge so extrem kritisiert hat und ja bewusst ausgebrochen ist, geht nun freiwillig genau ins Zentrum dieses Systems.
Das ist ja Wahnsinn.
Sie will genau diesen Funken, den sie auf der Reise bei ihren eigenen Kindern so deutlich gesehen hat, diese Weltenschule, diese unglaubliche Neugier und die Widerstandsfähigkeit an andere Kinder weitergeben. Sie bringt quasi das rohe Wissen von draußen direkt in die Klassenzimmer. Und nebenbei schreibt sie ihre Erfahrungen natürlich weiter auf.
Wow. Und damit schlagen wir auch direkt den Bogen zu einem Thema, das für mich weit über diese eine spezielle Familie hinausgeht.
Was meinst du?
Den Wert solcher echten Reportagen in unserer heutigen Zeit. Ich meine, wir leben in einer Welt, in der Algorithmen und künstliche Intelligenz in Sekundenbruchteilen hunderte trockene Quellen zusammenfassen können. Du kannst dir heute wirklich jede Information, jedes noch so kleine Detail über Mexiko oder über Grizzlybären mundgerecht und perfekt strukturiert auf dein Smartphone werfen lassen.
Das stimmt, alles ist sofort verfügbar.
Aber was so ein rein technischer Text oder eine KI niemals vermitteln kann, ist die roh gelebte, fehlerhafte, schwitzende menschliche Erfahrung.
Genau das ist doch der Punkt. Ein Lexikon sagt dir vielleicht, dass der Grizzly sehr gefährlich ist. Aber es beschreibt dir eben nicht dieses eiskalte Gefühl im Magen, wenn er wirklich auf deine eigenen Kinder zuläuft. Ein Algorithmus kann dir in Millisekunden den Wechselkurs von Dollar in Peso ausrichten.
Ja.
Aber er kann dir niemals dieses Gefühl der absoluten Panik vermitteln, wenn du an einer bewaffneten Straßensperre mit nur 3 lächerlichen Dollar in der Hand sitzt und genau weißt, jetzt hilft mir hier keine App der Welt mehr.
Richtig. In einer Gesellschaft, die meiner Meinung nach zunehmend risikoscheu wird, die krampfhaft versucht, jede Unannehmlichkeit durch Technologie zu glätten, sind genau solche authentischen Erlebnisberichte das einzig wahre journalistische Gold der Zukunft. Wir brauchen doch Menschen, die sich der Unberechenbarkeit der Welt aussetzen und uns davon erzählen.
Weil wir selbst oft zu sehr feststecken, oder?
Exakt. Weil wir selbst viel zu oft tief in unserer Komfortzone gefangen sind. Bücher wie Lasterleben sind daher für mich nicht nur gute Unterhaltung, sie sind eigentlich eine gesellschaftliche Notwendigkeit.
Ich könnte es wirklich nicht besser zusammenfassen. Und das ist auch unser gemeinsames Fazit aus diesen wahnsinnig faszinierenden Quellen. Dieses Buch ist eben so viel mehr als nur der Reisebericht einer leicht verrückten Familie in einem blauen LKW.
Mhm.
Es ist eine direkte, ja fast schon provokante Herausforderung an uns alle. Es zwingt uns, unser total durchgeplantes, Vollkasko-versichertes Leben, in dem wir oft gar keine echten Mutproben mehr erleben, mal radikal zu hinterfragen. Reisen wird hier endlich wieder als das verstanden, was es im Kern eigentlich sein sollte. Nicht einfach nur der schnelle, bequeme Flug in den All-Inclusive-Urlaub zur reinen Erholung,
sondern ein Sich-Aussetzen.
Genau. Eine tiefgreifende Konfrontation mit der echten Welt und vor allem mit sich selbst.
Und weil es so verdammt einfach ist, nach so einer krassen Geschichte gleich wieder zum normalen Tagesgeschäft überzugehen, möchte ich dir, der uns jetzt gerade zuhört, noch einen finalen, ziemlich unbequemen Gedanken mit in den Tag geben.
Oh, sehr gerne.
Stell dir vor, du müsstest morgen früh aufwachen und dein gesamtes, komplexes Leben plötzlich auf die 12 Quadratmeter eines alten, rostigen LKWs reduzieren. Du hast nur noch Platz für das, was wirklich zählt. Welchen gesellschaftlichen Erwartungsdruck, welche vermeintlich absolute Pflicht deines jetzigen Alltags würdest du als erstes lächelnd auf dem Bürgersteig stehen lassen, bevor du den Motor startest und ins Ungewisse fährst?
Wow, eine wunderbare und wirklich herausfordernde Frage. Vielen Dank, dass du uns heute auf dieser außergewöhnlichen und sehr emotionalen Reise in diesem Deep Dive begleitet hast. Wir hoffen sehr, du konntest einige spannende Inspirationen und vielleicht einen ganz kleinen Schuss Ahurita für deinen eigenen Alltag mitnehmen. Bleib neugierig, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder gemeinsam in neue, faszinierende Themenwelten stürzen.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!